Ja, um noch einmal das Thema des Jakobusbriefs in Erinnerung zu rufen. Es geht dem Apostel darum, seinen Brüdern und Schwestern im Judentum, die auch an den Messias glauben, Hilfen weiterzugeben für Prüfungszeiten. Er weiß darum, dass ein Christ hier auf der Erde in mancherlei Schwierigkeiten geraten kann, und er möchte hier Hilfestellung geben. Im ersten Kapitel gibt er uns Hilfen in allerlei Prüfungen. Das heißt, er gibt uns hier eine Hilfe nach der anderen, eine Hilfe, die für jede Prüfung eine Hilfe sein kann. In Kapitel 2, 3, 4 und 5 kommt er dann auf spezielle Probleme zu sprechen. Wir waren in Kapitel 1 bis zu Vers 11, glaube ich, gekommen. In den Versen 2 und 4 hilft der Apostel uns mit einer rechten Einstellung zu unseren Prüfungen. Wer mit der rechten Einstellung in die Prüfung hineinkommt, der kann sie besser bestehen. In den Versen 5 bis 8 zeigt er uns, dass Weisheit notwendig ist. In den Versen 9 bis 11 erinnert er daran, dass manche unserer Schwierigkeiten daher kommen, dass wir verschiedene Lebenssituationen haben. Aber jede Lebenssituation hat dann wiederum ihre Prüfung. Für mich ist es interessant, immer wieder durch die vier Jahreszeiten zu gehen. Oder ich reise auch viel, neue Gegenden kennenzulernen und immer wieder irgendwo hinzukommen. Mir fällt auf, dass es keine Zeit im Jahr gibt, noch keine Gegend in dieser Welt, die nicht ihre schönen Seiten hat. Aber jede Jahreszeit und auch jede Gegend in dieser Welt hat auch ihre Schattenseiten. Der Apostel gebraucht hier besonders zwei klassische Situationen. Da haben wir den Armen und den Reichen. Beide, sagt er, haben Vorteile. Und beide haben Nachteile. Und nun gilt es, eine richtige Haltung einzunehmen, der Situation entsprechend. Und diese Haltung kommt vom Evangelium, von der Beziehung zu Jesus Christus. Nun kommen wir zu Vers 12. Dort sagt er uns, dass eine Verheißung Gottes eine starke Hilfe ist in unseren Prüfungen. Glückseligkeit ist das Los des Mannes, der in der Versuchung Ausdauer bewahrt, weil er, nachdem er sich bewährt hat, die Krone des Lebens empfangen wird, welche der Herr denen verhieß, die ihn lieben. Hier gilt es, einiges zu erklären. Zuerst das erste Wort, das im Deutschen manchmal mit selig wiedergegeben wird. Dieses Wort gebraucht auch Jesus in der Bergpredigt. Selig sind diese, selig sind jene. Dieses Wort, Makarios im Griechischen, und wir erinnern uns, dass es einmal einen Bischof gab, der so hieß. Wenn dieses Wort in der Bibel vorkommt, im Neuen Testament, das ja im Griechischen verfasst war, dann heißt das nicht, dass hier Freude versprochen wird in der Gegenwart. Es heißt, dass der jetzt zu leiden hat, aber dieses in der Abhängigkeit vom Herrn tut, dass er eine Verheißung hat. Glückseligkeit ist nicht etwas für die Gegenwart. Wenn Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen oder selig sind die geistlich Armen, dann ist das eigentlich nicht ganz richtig formuliert. Das heißt, nicht heute sind sie selig, sondern sie haben heute die Verheißung der künftigen Glückseligkeit. Wenn wir Traurigkeiten haben, dann sind es wirklich Traurigkeiten, dann sind es Schwierigkeiten. Und die Schrift nimmt uns oder überfordert uns hier nicht. Sie sagt nicht, dass wir bei der Tendenz zu weinen dann unbedingt uns bemühen sollten, stoisch jetzt froh zu sein. Die Bibel weiß um unsere Schwachheit, die weiß um unsere Nöte und der Herr kennt uns und weiß, dass wir Staub und Asche sind. Gott selbst hat das Leid in unser Leben hineingelegt, nicht Satan. Gott ist es, der das Leiden in unser Leben hineingelegt hat, bei Adam und Eva und es heute auch noch tut. Satan kann das auch tun. Aber wir müssen wissen, dass alle unsere Situationen, wenn wir Kinder Gottes sind, durch die Hände des Herrn gekommen sind. Römer 8, Vers 28 hat hier allgemein Gültigkeit. Alles dient uns zum Besten, wenn wir Gott lieben, wenn wir seine Kinder sind. Das heißt, wenn wir heute Schwierigkeiten haben, dann wissen wir heute nicht immer, worin das Gute besteht. Aber wir haben eine Verheißung, dass wir morgen wissen werden. Es ist genau so, wie Jesus einmal zu Petrus sagt, was ich jetzt tue, das weißt du nicht. Aber später wirst du es erfahren. Die Glückseligkeit kann heute schon bald da sein. Aber sie ist uns versprochen für eine zukünftige Zeit. Und wenn sie hier auf Erden nicht kommt, dann wird sie ganz bestimmt in der Ewigkeit da sein. Und Paulus sagt, dass die Schwierigkeiten und die Leiden unserer jetzigen Zeit nicht aufzuwiegen vermögen gegenüber dem Gewicht der Herrlichkeit, das uns versprochen wird. Jakobus gibt hier eine Verheißung für den, der jetzt bereit ist, Traurigkeiten auf sich zu nehmen, Prüfungen, Versuchungen auf sich zu nehmen. Das ist schwer. Es ist schwer zu leiden. Es ist schwer, im Schmerz drinnen zu bleiben. Aber solche Verheißungen können uns bei Jesus halten. Sie können uns standhaft machen. Sie nehmen uns das Leiden nicht weg. Sie nehmen es uns nicht ab. Aber sie helfen uns, auf den Herrn zu blicken. Und der Herr gibt dann Kraft im Leiden. Manchmal nimmt der Herr uns die Schmerzen, aber nicht immer. Und wenn wir dann bei bleibenden Schmerzen, bei bleibendem Leiden immer noch ausharren, bei Jesus bleiben im Vertrauen und in der Liebe zu ihm, dann dürfen wir erfahren, dass eines Tages uns ein anderes Los beschert sein wird. Dieses nennt er die Krone des Lebens. Das heißt, das ewige Leben ist für solche, die sich hier von Jesus nicht abbringen lassen durch Leiden. Leiden versuchen das. Aber Paulus sagt in Römer 8, es gibt kein Leiden, es gibt keinen Druck, es gibt keinen Stress, es gibt keine Trübsal, keine Schwierigkeit, die in sich uns wegbringen könnte von Jesus Christus. Gott ist immer stärker und seine Liebe ist stärker. Und wenn wir uns halten lassen, wenn wir uns bewahren lassen, ist die Krone des Lebens uns verheißen. Am Schluss des Verses sagt er, diese Krone ist denen verheißen, die ihn lieben. Lieben hier heißt, das spricht hier vom Wesentlichen des Christseins. Es gibt mehrere Ausdrücke für Christsein in der Bibel. Ein Christ zu sein heißt, an Jesus Christus zu glauben. Ein Christ zu sein heißt, Jesus nachzufolgen. Luther sagt, ein Christ zu sein heißt, betender zu sein. Die Bibel gebraucht noch ein Wort. Christ zu sein heißt, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Ein Nicht-Christ liebt Gott nicht. Lieben kann man Gott nur durch die Gnade Jesu Christi. Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist. Nur durch Buße über unsere Rebellion können wir Vergebung und Gnade erfahren und dann wird uns Liebe geschenkt. Nur Christen sind Gottliebende. Und die, die Gott lieben, die also bei Jesus bleiben, die sind es, die die Krone des Lebens erhalten werden. Noch eines zu Vers 12. Es ist nicht ganz klar, aber es fällt uns auf, dass am Anfang des Verses nicht Mensch gesagt wird, sondern Mann. Das heißt nicht, dass die Verheißung nicht für Frauen Christen wäre. Denn am Schluss des Verses sagt Jakobus, die Krone des Lebens, welche der Herr denen verhieß, die ihn lieben. Das heißt, alle dürfen ihn lieben. Aber warum gebraucht er am Anfang des Verses denn speziell das Wort Mann? Im Grundtext wird manchmal Mensch gesagt und manchmal Mann. Ich nehme an, ich weiß, ist dann im Französischen ein Unterschied?
Kann beides sein.
Ach so, ist auch der Mann. Aha. Also im Deutschen ist schon, im Englischen nicht. Ähnlich wie im Französischen, ja. Also für die, die es in ihrer französischen Übersetzung nicht erkennen würden, hier steht im Grundtext das Wort, das im Deutschen mit Mann übersetzt werden muss und darf nicht einfach so mit Mensch übersetzt werden. Das heißt, wir haben in Vers 12 eine Verheißung speziell für Männer, obwohl am Schluss die Verheißung allen gilt. Aber Jakobus hat dem Mann hier etwas Besonderes zu sagen. Die Krone des Lebens ist allen verheißen, die Gott lieben. Aber Männer haben besondere Versuchungen. Und nun gebraucht Paulus, Jakobus diese allgemeine Verheißung, um Männern zu helfen. Was hat Jakobus hier im Sinn? Ich glaube, wir müssen zurückgehen zu den Versen 9 bis 11. Dort spricht er von Armen und Reichen. Und das erinnert uns daran, dass in jener Zeit der Mann verantwortlich war für die ganze Familie, für den Broterwerb. Und wenn eine Familie arm oder reich war, dann war es, weil der Mann arm oder reich war. Die Frau war arm oder reich, so wie ihr Mann arm oder reich war. Sie waren nicht normalerweise selbstständig Tätige. Wie das heute oft der Fall ist. Frauen sind heute alleine oft beruflich tätig, als Ledige, aber auch als Verheiratete. Aber damals war der Mann der Träger der Familie. Und eigentlich sollte es auch in den normalen Fällen so sein, obwohl die Frau in der Schrift auch beteiligt ist am Familienbroterwerb. Das sieht man aus Sprüche 31 sehr deutlich. Sie ist beteiligt. Aber es wird dem Haupte des Hauses, dem Haupte des Mannes zugeschrieben, beziehungsweise von ihm wird die Hauptverantwortung erwartet. Und weil er die Hauptverantwortung trägt und dann mitten im Leben, im Stress des Lebens steht, steht er natürlich in diesen Versuchungen entsprechend. Eigentlich gehört Vers 12 immer noch zu den Versen 9 bis 11. Und sie bringt die Verse 9 bis 11 zum Schluss. Und Jakobus will den Mann trösten, der wegen seines Berufes, wegen seiner irdischen Zustände oder Situationen dort zu leiden hat. Der Arme, der hat Versuchungen, weil er nicht genügend vielleicht hat, anzuziehen oder zu essen. Und kann seine Familie vielleicht nicht so versorgen, wie er das gern tun möchte. Der Reiche hat andere Schwierigkeiten. Der hat die Neigung, sich auf das Irdische zu verlassen. Aber beide von ihnen stehen in einer gewissen Versuchung und diese Versuchung könnte ihn dazu veranlassen, die Augen weg von Jesus zu nehmen. Nun sagt Jakobus, ihr Männer, passt auf. Ihr steht mitten im Stress des Lebens. Lasst euch bewahren. Ihr habt eine Verheißung, wie alle, aber ihr habt sie in eurer Situation. Jetzt kommen wir zu den Versen 13 bis 18. Ein etwas längerer Abschnitt. Dort geht es um Gottesverständnis. Manche Schwierigkeiten entstehen dadurch, dass wir Gott nicht kennen. Und wenn jemand in eine Versuchung hineinkommt, in eine Prüfung, und nicht im Klaren ist, über wer Gott ist und wie er handelt, dann könnte er straucheln. Denn es ist der Blick auf Gott, der uns bewahrt. Und wenn wir nicht wissen, mit welchem Gott wir es zu tun haben, dann kann das Vertrauen darunter leiden. Es geht hier in den Versen 13 bis 18 um Fakten über Gott, um Information. Die Bibel legt großen Wert auf Information. Warum? Weil Information die das ist, wovon der Glaube lebt. Ein Pfarrer hat einmal gesagt, will man den Glauben stärken, dann muss man ihn mit Fakten füttern. Der Glaube muss Fakten haben, auf die er sich verlassen kann. Und wenn wir Glauben haben wollen bei Gott, dann müssen wir etwas über Gott wissen. Eines der Hauptanliegen des Apostels Paulus in Epheser 1 ist, dass die Epheser, die Leser dieses Briefes, Gott kennenlernen möchten. Gott zu kennen ist ein wichtiges, etwas sehr Wichtiges in unserem Leben. Und darum geht es in diesen Versen. Wenn wir in Prüfungen hineinkommen, dann geht es um ein rechtes Gottesverständnis. Und wenn wir dieses haben, sind wir eher imstande, bewahrt zu bleiben. Der Apostel hat hier dreierlei zu sagen. Es sind zwei Informationen, die er uns gibt. Und zwischen diesen zwei Informationen legt er eine Warnung ein. In den Versen 13 bis 15 sagt er, was bei Gott nicht der Fall ist. In den Versen 17 und 18 sagt er, wie es bei Gott der Fall ist. Dazwischen sagt er, man soll sich nicht irreführen. Beides beim Negativen und beim Positiven kann man bei Gott irregehen. Was ist das Negative? Jakobus sagt in den Versen 13 bis 15, Böses kommt nicht von Gott. In den Versen 17 bis 18 sagt er, Gutes kommt von Gott und nur Gutes. An diesen zwei Stellen darf man sich nicht irreführen lassen. Man sollte dieses festhalten, von Gott kommt nie Böses. Und zweitens, von Gott kommt nur Gutes. Das sind zwei Seiten derselben Münze, das ist klar. Nur muss beides gesagt werden, nicht wahr? Wir müssen beides hören. Wir sind ja sehr schwerfällig. Wir lernen nicht allzu leicht. Genau wie die Emmaus-Jünger. Sie hatten es auch schwer. Sie verstanden ihre Bibel nicht. Und auch wir müssen die Sache einmal so gesagt bekommen. Und die Bibel ist sehr geduldig mit uns. Sie kommt uns entgegen. Also an dieser Stelle sollen wir nicht irre gehen, sondern wir sollen einen sicheren Weg gehen. Noch eines in Bezug auf das Wort böse, bevor wir in die Verse 13 bis 15 einsteigen. Wenn ich sage, Jakobus hält fest, dass nichts Böses von Gott kommt, dann muss ich das Wort böse hier einschränken. Es gibt nämlich zweierlei Art von Bösem in der Heiligen Schrift. Böses ist erst einmal Sünde. Zweitens, die Folgen der Sünde kann die Bibel auch das Böse nennen. Jakobus spricht hier nicht vom zweiten Bösen, von den Folgen der Sünde. Er spricht hier von der Sünde selbst, von der Versuchung zur Sünde. Das Böse als Folge von Sünde, das kann von Gott kommen. Wer hat im Garten Eden dem Manne Schweiß, Energieverlust, das Schwitzen? Wer hat der Frau Schmerzen versprochen? Gott. Gott hat diese Form von Bösem in das Leben der Menschen eingeführt. Das ist eine Art Fluch, eine Art Leiden oder viele Arten von Leiden. Aber das Böse selbst hat Gott nicht in die Welt eingeführt. Gott hat es erlaubt. Gott hat es zugelassen, dass Satan fiel, Luzifer. Er hat es zugelassen, wir wissen nicht warum, dass der Mensch hier versucht wurde. Dieses Böse kommt nie von Gott und wir sollten nie so sprechen. Aber das andere als Folge der Sünde, das kommt von Gott. Aber das ist nicht, wovon der Apostel hier schreibt. Nun zu den Versen 13 bis 15. Erstens, am Anfang von Vers 13 sagt der Apostel uns, was man in der Versuchung nicht sagen sollte. Im weiteren Teil von Vers 13 sagt er uns, warum man es nicht sagen sollte. Und in den Versen 14 und 15 sagt er uns, gibt er uns Auskunft über die Versuchung. Er gibt uns Informationen, wie es eigentlich ist. Also 13a, was sollte man in der Versuchung nicht sagen? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Das sollte man nicht sagen. Warum nicht? Zwei Gründe. Denn Gott ist unversuchbar gegen böse Dinge. Zweitens, er selber versucht niemanden. Wieso ist das erste ein Grund? Wieso ist die Tatsache, dass Gott nicht zum Bösen versucht werden kann, ein Grund dafür, dass wir von ihm nicht versucht werden? Das ist für Jakobus offensichtlich selbstverständlich. Jakobus setzt voraus, dass jemand, der, ich sollte vielleicht erst einmal sagen, was Versuchung hier ist. Versuchung ist eine Einladung, ein Bedürfnis, das wir haben, auf eine unerlaubte Weise zu erfüllen. Jeder von uns hat Bedürfnisse und diese hat Gott uns gegeben. Als Adam und Eva im Garten Eden wohnten, hatten sie drei Grundbedürfnisse. Und Satan ist gekommen und hat sie eingeladen, diese Bedürfnisse auf unerlaubte Weise zu erfüllen. Alle drei Bedürfnisse, versprach er, würden mit dem Essen von der Frucht des Baumes in Erfüllung gehen. Als Eva auf Satan einging, heißt es, sie sah auf den Baum, dass von ihm gut zu essen wäre. Das entspricht der ersten Einladung Satans in der Wüste bei Jesus, wo es genauso zugeht. Nimm von diesen Steinen, genieße sie, mache dir etwas zu essen. Dein Hunger wird gestillt werden. Wir haben Appetit, ein Verlangen zu genießen. Und Satan will, dass wir dieses Verlangen auf unerlaubte Weise erfüllen. Unser Verlangen zu genießen ist ein Kanal, auf welchem wir das bekommen, womit wir leben können. Wenn wir keinen Appetit hätten, keinen Hunger hätten, würden wir nie essen. Das treibt uns zum Essen, damit wir am Leben bleiben. Zweitens, wenn wir nichts hätten, womit wir umgehen könnten, dann würden wir wieder nichts haben, wovon wir leben können. Das Verlangen zu haben ist wichtig. Gott hat uns ein Verlangen zu haben gegeben. Auch bei Jesus war das so. Bitte, tu dies und ich werde dir alles geben. Jesus hatte ein Verlangen, alles zu besitzen. Es war ihm versprochen im Psalm 2, aber nicht von Satan. Vom Vater im Himmel, ja. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Er gibt alles, was wir brauchen. Das Verlangen zu sein, etwas zu bedeuten, am Leben zu bleiben. Auch dies ist von Gott gegeben. Und dieses wurde im Garten Eden angesprochen, es war gesund. Adam und Eva hatten noch nie gesündigt. Sie hatten ein gesundes Verlangen, am Leben zu bleiben. Auch Jesus hatte ein gesundes Verlangen, am Leben zu bleiben. Aber wo Adam und Eva versagten, da hat Jesus den Sieg behalten. Eine Versuchung zur Sünde ist eine Einladung an von Gott gegebene Bedürfnisse, sie in unerlaubter Weise zu erfüllen. Wenn jetzt aber jemand so eine Einladung gibt, dann heißt das, dass er schon böse ist. Aber wir müssen jetzt überlegen, das Böse war nicht immer da. Gott war immer da, aber er war immer gut. Wenn das Böse nicht immer da war, dann hat es irgendwo begonnen. Und wie begann es? Mit einer Versuchung. Sie kam von innen bei Luzifer. Das heißt, Jakobus sagt, eine Einladung zur Sünde muss kommen von jemandem, der selbst einmal an sich eine Einladung zum Bösen ergehen ließ. Aber bei Gott sagt er, kann das nicht vorkommen. Gott kann nicht mit dem Bösen irgendwie in Berührung kommen. Er geht gar nicht darauf ein. Deshalb kann er auch nicht andere einladen, darauf einzugehen. Erst muss man böse werden, bevor man andere einladen kann, Böses zu tun. Und weil das bei Gott gar nicht möglich ist, deshalb kann man auch nicht sagen, dass Gott einen einladen würde, etwas Böses zu tun. Wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dann ist immer eine Versuchung zum Bösen da. Immer. Alle Schmerzen, alle Leiden bergen in sich eine Versuchung zum Bösen. Gott kann in die Schwierigkeiten hineinbringen, aber er lädt nicht ein, in dieser Schwierigkeit zu sündigen. Und wenn jetzt jemand geprüft wird, dann soll er nicht sagen, hier will jemand, dass ich versage. Nein, sagt Jakobus, das musst du auseinanderhalten lernen. Du darfst in deinen Schwierigkeiten nie dazu kommen, dass du Gott vorwirfst, er würde jetzt verantwortlich dafür sein, dass du hier jetzt versagst. Ja, aber es wird so schwer, ich kann nicht anders. Oder jemand sagt, da hat es mir aber wirklich gereicht und dann bin ich geplatzt. Er hat gesündigt, ja? Was war Schuld daran? Nicht die Situation, sein Wesen. Jakobus will sagen, wenn Gott dich in Schwierigkeiten hineinbringt, dann sind nicht die Schwierigkeiten daran schuld, auch nicht Gott, der dich in die Schwierigkeiten brachte, sondern du selbst. Sie offenbaren nur, wer wir sind. Das ist das Weitere, woran er uns jetzt erinnert in den Versen 14 und 15. Wie verhält es sich denn mit der Versuchung? Was man über die Versuchung zum Bösen wissen soll, steht dort geschrieben. Ein jeder wird versucht, das heißt eingeladen, Böses zu tun, wenn er von seiner eigenen Lust weggezogen und gelockt wird. Er bekommt eine Einladung, das Falsche zu tun. Dann, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde, wenn sie reif geworden ist, bringt den Tod hervor. Welchen Tod? Wie? Dreierlei nennt Jakobus. Lust, darin besteht die Versuchung, dann die Sünde und dann der Tod. Die Einladung zur Sünde ist in sich noch nicht böse. Allerdings, sagt Jakobus, in uns steckt schon das Böse, das uns ständig einlädt. Bei uns ist schon die Sünde vor der Tatsünde da. Das stimmt. Das will er hier festhalten. Wenn wir eingeladen werden, sündig zu handeln, dann sagt er, kommt das aus uns heraus. Und das ist natürlich schon Sünde. Aber die Versuchung an und für sich muss nicht Sünde sein. Also die Versuchung oder die Lust, dann die Sünde selbst, das ist das Handeln in diesem Fall. Und wie folgt Tod auf Sünde? Auf zweierlei Art und Weise. Die Sünde führt von sich aus zum Tode. Und Gott lässt den Tod auf Sünde folgen. Das heißt, Tod ist auch die Strafe für die Sünde. Nehmen wir das Erste. Paulus sagt in Römer 7, ich verstieß gegen das Gesetz und ich starb. Was geschah dort? Wie führt die Sünde zum Tode? Die Sünde führt zum Tod im Gewissen. Etwas stirbt da. Zweitens, geistliches Leben stirbt. Ein Stück Leben geht unter. Ein Stück Beziehung zu Gott geht unter. Und wenn die Sünde weiter wuchern darf, dann greift sie um sich und ist wie ein Krebs, der den Tod verbreitet. Und das kann auch bis in den Leib hineingehen, sodass der Leib von diesem Tode mehr und mehr befallen ist. Im Garten Eden war der Tod die Folge der Sünde. Nur dort war es Gott, der wohl den Tod eingeführt hat in den Leib und in das Leben von Adam und Eva. Und das ist das andere. Gott lässt uns sterben für unsere Sünde. Solange dieser Leib noch nicht vom Heil erfasst ist, ist er immer noch unter diesem Fluch und auch wir Kinder Gottes müssen sterben, wenn Jesus nicht zuvor kommt. Aber wir haben dennoch die Verheißung, dass wenn wir neues Leben aus Jesus bekommen haben in unserer Seele, in unserem Geist, dass dann unser Leib trotz dieses Todes, dass er verschlungen werden wird vom Sieg und er wird verwandelt werden und neues Leben bekommen. Wir kommen zu Vers 16. Jakobus schiebt hier eine Warnung ein, bevor er zur anderen Seite seiner Münze kommt. Er sagt, man soll sich im Denken über Gott nicht irreführen lassen. Man soll nie den Gedanken aufkommen lassen, einerseits, dass Böses von Gott kommen könnte oder dass Gott uns etwas Gutes versagen würde. So war es ja im Garten Eden, nicht wahr? Sollte Gott gesagt haben, nee, Gott weiß und so weiter. Adam und Eva bekamen den Eindruck, dass Gott ihnen etwas vorenthielt. Und das ist bei uns geblieben. Wir sind immer in der Versuchung zu denken, Gott ist nicht ganz gut. Es ist sehr schwer in Leiden daran festzuhalten, dass Gott gut ist. Meine lieben Geschwister, üben wir uns an der Stelle. Prüfen Sie mal, ob das nicht die Versuchung ist. Wenn Sie in Schwierigkeiten kommen, halten Sie daran fest, Gott ist gut. Das darf nicht fahren gelassen werden. Auf keinen Fall. Was immer fährt, das darf nicht fahren gelassen werden. Gott bleibt gut. Und wenn ich das sagen kann, wenn ich an der Stelle Gott treu bleiben kann und seinem Charakter treu bleiben kann, ich kann festhalten daran, Gott ist gut, dann habe ich ein großes Stück an Bewahrung bereits von da. Ja. Dann ist eine Menge schon gegeben. Dann ist ein großer Teil des Sieges schon errungen. Denn darum geht es, um das Vertrauen in die Güte Gottes. Wir sollen uns hier nicht irreführen lassen. Jakobus sagt, meine geliebten Brüder, er motiviert sie. Ja. Wenn ich so spreche, ich liebe euch. Ja. Und ihr seid von Gott geliebt. Und ihr seid meine Brüder. Ich weiß genau, was ihr dort erlebt. Ich bin auch einer von euch. Ich bin kein Hörer. Ich kenne eure Versuchungen. Bei mir ist das genauso wie bei euch. Ihr seid meine Brüder, aber wir sind alle geliebte Brüder. Das motiviert. Nun kommen wir zu den Positiven, Verse 17 bis 18. Dort hält der Apostel fest, Gutes kommt von Gott. Und wir stellen hier drei Fragen in Bezug auf diese Verse. Welches Gute kommt von Gott? Die zweite Frage, von welchem Gott kommt dieses Gute? Was ist das für ein Gott? Und drittens, wie hat Gott seine Güte im Besonderen unter Beweis gestellt? Erstens, welches Gute ist es, das von Gott kommt? Das steht am Anfang von Vers 7. Jede gute Bescherung und jede vollkommene Gabe ist von oben. merken wir uns hier die Adjektive. Wir haben zwei Gaben Gottes genannt. Zwei Begriffe werden hier gebraucht. Das erste ist eine Bescherung, das, womit Gott uns beschert, da wird das Geben, die Gnade betont. Und das zweite Wort ist ganz einfach Gabe. Aber beide Male verwendet der Apostel ein Adjektiv. Warum? Weil auch der Feind scheinbar Gaben gibt. Und jetzt geht es darum, die Bescherung und die Gabe zu identifizieren. Welche Gaben kommen von Gott? Nur eine gute Bescherung, eine, die wirklich gut ist. Nur solche kommen von Gott. Es kommen Dinge von Satan, die scheinbar Segnungen sind. Wie viele Menschen sind nicht schon auf die Unwahrheit eingegangen und sogar auf Offerten von Satan im okkulten Bereich? Wenn dies, dann werde ich dich segnen. Und es ist so gekommen. Sie haben sich Satan ausgeliefert und sind vielleicht reich geworden und so weiter. Sie sind beschert worden mit vielen irdischen Segnungen gleichsam. Aber nun sagt Jakobus, letztlich sind das nicht gute. Warum nicht? Weil sie nicht ewiglich gut sind. Es gefällt manch einem einen Weg hier auf Erden wohl, aber das Ende davon ist der Tod. Und was hilft es mir, wenn ich die ganze Welt gewinne und hier für 80 Jahre ein gutes Leben hätte und sogar 100 Jahre hier der reichste Mensch wäre, wenn nach 100 Jahren ich eine ganze Ewigkeit der Ärmste bin? Der Vergleich. Darum geht es. Ist dann in diesem Vergleich diese 100 Jahre von Gutem, ist das dann wirklich gut? Nein. Das, was Ewigkeitsdauer hat, das ist das Gute. Was Ewigkeitswert hat, darauf schauen wir, sagt Paulus in 2. Korinther 4. Gute Bescherungen, solche, die letztlich gut sind. Und zweitens, vollkommene Gabe, wo nichts daran hängt. Petrus sagt in 1. Petrus 1, unser Erbe ist unbefleckt. Manch ein Erbe hier auf Erden ist befleckt. Viele Reiche haben ihr Erbe, ihr Vermögen weiter vererbt. Aber es war nicht mit guten Dingen zustande gekommen. Es ist ein beflecktes Erbe, das weitergereicht wird. Petrus hält fest, wenn Gott uns eine Herrlichkeit in der Ewigkeit gibt, dann ging es mit rechten Dingen zu. Golgatha, das Mittel, war ein gerechtes Handeln von Gott. Gott ist gerecht, wenn er uns die Sünden vergibt. Der Jude findet es schwer, das zu fassen. Im Neuen Testament muss das den Juden gesagt werden und Jakobus muss das sagen. Meine lieben Brüder und Schwestern, Gott ist gerecht, wenn er gnädig ist. Gott ist gerecht, wenn er Huren und Zöllnern vergibt, weil ein anderer die ganze Schuld getragen hat. Es ist ein vollkommenes, eine vollkommene Gabe, die Gott gibt. Alles, was Gott gibt, ist vollkommen. Solche Gaben kommen von Gott, hält Jakobus fest. Von welchem Gott kommen denn diese guten Gaben? Das sagt er im zweiten Teil von Vers 17. Sie kommen herab vom Vater der Lichter. Das gefällt mir. Beide Wörter. Nicht des Lichts, sondern der Lichter. Es gibt viele Lichter in dieser Welt. Und wo kommen sie her? Wer hat sie geschaffen? 1. Mose 1, Gott schuf die Sonne, Gott schuf den Mond, er schuf die Sterne. Wenn ich nachts rausschaue, früher als wir in Basel wohnten, hat mich das immer imponiert. Noch heute, ich komme von der Landwirtschaft im Westen Kanadas, wo man weit und breit vielleicht nichts sieht. Man läuft im Dunkeln. Als Junge bin ich oft im Dunkeln gelaufen. Und dann läuft man so durch Kilometer, durch die dunkle Gegend. an einmal ein Licht. Was heißt das? Da wohnt jemand, da sind Menschen. Tiere zünden nicht Lichter an. Ja. Menschen zünden Lichter an. Wie ist das möglich? Das hat Gott ihnen gegeben. Jedes Licht im Dunkeln ist ein Zeichen, ein Hinweis von der Schrift, her wissen wir das. Gott ist der Urheber des Lichts. Er hat das Licht geschaffen. Aber welcher Gott, der Gott der Vater heißt, wenn Gott das Licht in unsere Dunkelheit leuchten lässt, wenn wir in die Prüfung kommen, wenn auch das Schöne aufleuchten lässt, er gibt uns Gaben inmitten unserer Schwierigkeiten, dann wissen wir, dass er ein Vater ist, wenn er das tut. Er hat uns unser Leben gegeben und im Gegensatz zu manch einem irdischen Vater, der dann davonläuft, dieser Vater bleibt bei dem, das er zeugt. Und er trägt es hindurch. Er kommt gleich darauf zu sprechen. Aber bevor wir das tun, bevor wir auf Vers 18 eingehen, noch eines in Vers 17. Was ist das für ein Gott? Ein Gott, bei welchem keine Veränderung ist. Das ist das Zweite. Er ist ein Vater der Lichter. Bei ihm ist keine Veränderung, noch ein Schatten des Wendens. Das erinnert uns vielleicht an die alten Sonnenuhren, ja, wo der Schatten sich bewegt. Ja. Und das erinnert uns daran, dass es Zeit gibt. Gott hat die Zeit geschaffen. Und die Zeit zeigt uns, dass im Raum des Raumes, der Materie, dass alles sich verändert. Das Leben besteht aus Veränderung. Das ist Wissenschaft. Ursache, Folge. Alles verändert sich allmählich. Aber Gott, der das alles geschaffen hat, ist als in sich nicht veränderlich. Ein Unveränderlicher hat die Veränderung geschaffen. Merkwürdig. Gott ist unveränderlich, vermag aber mit Geschichte zu leben, mit der Veränderung. Und das tröstet. Wenn die Dinge sich in unserem Leben beginnen zu ändern, zu verändern, und wir meinen, es geht jetzt bergab und es wird schwieriger, Moment einmal, der Vater, in dessen Hand diese ganze Lage ist, ist unveränderlich. Und er bleibt inmitten der Veränderung derselbe. Er bleibt Vater und er bleibt ein Vater des Lichts, ja ein Vater der Lichter. Was sagt Paulus? 2. Korinther 1. Für jede Prüfung ein Trost. Für jede Prüfung ein Licht. Für jede Dunkelheit ein Licht. Ein Vater, der Licht hineinbringt in unser Leben. Halten wir an ihm fest. Warum? Vers 18 gibt uns die Begründung. Vers 18 zeigt uns, wie Gott seine Güte unter Beweis gestellt hat. Weil er es beschloss, wurden wir von ihm gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Jakobus sagt, er ist unser Vater, denn er hat uns unser Leben gegeben. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und die Wahrheit ist etwas Konstantes. Die Wahrheit verändert sich nicht. Die Situationen mögen sich verändern, aber die Wahrheit, das Evangelium verändert sich nicht. Halten wir am Wort Gottes fest, das uns zu neuem Leben brachte. Das Wort, das uns zu neuem Leben brachte, kann uns auch am Leben erhalten, kann uns bewahren. Dieser Gott, der dieses konstante Wort geschaffen hat, beziehungsweise uns gegeben hat, dieses Wort der Wahrheit, dieser Gott, der kann uns hindurchtragen in diesen Schwierigkeiten. Warum hat er uns gezeugt? Warum brachte er uns zu neuem Leben? Warum hat er es getan? Weil er es beschloss. Das ist am Anfang von Vers 18. Weil er es so wollte. Ja, warum wollte er es? Ja. Fragen Sie ihm das in der Ewigkeit. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Es gibt Geheimnisse bei Gott. Warum hat er mich geliebt? Es,
Ich weiß nicht. Nicht, weil ich etwas war. Warum hat Gott Israel geliebt? So ein kleines Volk. Nicht, weil etwas an dir ist, sagt Mose. Nee. Das ist ein Beschluss Gottes und dabei bleibt es. Seine Liebe ist ein geheimnisvoller Beschluss, der aber so bleibt. Kein Schatten der Veränderung. Der Beschluss bleibt. Er brachte uns zu neuem Leben, weil er es beschloss. Und er wird dieses Leben erhalten. Wozu hat er uns neues Leben gegeben? Um Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe zu sein. Hier sind wir wieder bei Vers 12. Was war das da in Vers 12? Das ewige Leben, die Krone des Lebens. Wozu beginnt Gott mit uns? Wie heißt es in 5. Mose? Oder anders gefragt, was war denn die Versuchung oder was war das Rebellische bei dem Volk, das auf die 10 Kundschafter hörte? Was sagten die? Gott hat uns aus Ägypten gebracht, um uns hier im Sand zu verscharen. Und dann gibt es ein schönes Wort, irgendwo in 5. Mose. Er führte sie heraus, um sie hineinzubringen, nicht um sie zu verscharen. Er führte sie heraus, um sie hineinzubringen. Warum hat Gott uns zu neuem Leben gebracht? Um uns ans Ziel zu bringen, nicht in den Strapazen des Lebens untergehen zu lassen und hier in dieser Welt uns verscharen zu lassen, sondern wir sollen Erstlingsfrüchte einer ganz neuen Schöpfung sein. Erstlingsfrüchte heißt, es wird noch mehr neu werden. Wir sind die Ersten. Wir, die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Erste von allem, das neu werden wird. Ja, was noch? Nun, die ganze Schöpfung. Gott hat bei uns begonnen und wird weitermachen, wenn Jesus kommt. Dann wird alles neu werden. So heißt es in Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Er hat begonnen mit uns, wir sind die Erstlingsfrüchte. Und der Rest ist die ganze Schöpfung. Bitte hier nicht die Gemeinde aufteilen. Ja? Als würden die Leser hier eine Art Erstlingsfrucht innerhalb einer Gemeinde sein und dann vielleicht noch bis zu einer getrennten Entrückung kommen. Ja? Nee, es gibt nur eine Entrückung. Und da sind alle Gläubigen dabei. Alle. Und daran ändert auch nicht die Geschichte von den 10 Jungfrauen. Die 5 gehen verloren, heißt es dort. Das ist nicht eine zweite, hinterher hinkende Gemeinde. Nur die ersten 5, die Klugen, gehen ein in das ewige Leben. Die anderen sind ein Beispiel für die Verlorenen, die zwar so aussahen wie die anderen. Und das war die Gefahr bei den Juden. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, dies war eine der letzten Warnungen unseres Herrn. Pass auf! Ihr habt etwas, das wie Öl aussieht, aber es wird eines Tages nicht hinhalten. Ihr braucht etwas anderes. Kauft euch zeitig, bitte, während es noch Tag ist, bevor es zu spät ist. Das haben die 5 nicht getan, ja? Es war zu spät. Der Rat war gut, nur hat man zu spät gehandelt. Nicht so. Nein, Erstlingsfrucht ihres ist hier ein Hinweis auf den Rest der Schöpfung. Denn Jakobus sagt es auch hier, Erstlingsfrüchte seiner Geschöpfe. Das heißt, wir sind die ersten Geschöpfe, die neu werden durch das Blut von Jesus Christus. Nun ziehen wir hier wieder einen Strich und machen wir dann das nächste Mal, so Gott will und wir leben, im neuen Jahr Fortsetzung mit den Versen 19 bis 25. Dort geht es speziell um dieses Wort Gottes, das er hier schon angeschnitten hat. Das Thema hat er schon angeschnitten. Es geht hier um das Wort der Wahrheit. Und die Frage ist, welche Rolle spielt diese Sache mit dem Wort Gottes in unseren Prüfungen? Vielleicht will man einmal diese Verse von diesem Gesichtspunkt her schon lesen und überlegen. Was wollen die Verse 19 bis 25 uns sagen in Bezug auf Prüfungen? Denn es geht immer noch um dieses Thema bis zum Ende des Kapitels. Wir haben hier eine Anzahl von Hilfen, etwa Ich glaube, es sind 8 Hilfen, oder 7 sind das, 7 Hilfen in unseren Prüfungen. Und zwar in jeder Art von Prüfung. Und dann in Kapitel 2 kommt er auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Problem zu sprechen, auf den Glauben. Und dann prüft Jakobus die Leser. Ja? Dann nimmt er sie unter die Lupe. Aber er hilft ihnen dabei. Es geht immer noch um Hilfe. Wir wollen beten. O Herr, wir danken dir, dass du ein so gnädiger Gott bist. Du bist der Gott, der alles geschaffen hat und der Gott, der neu schafft, der uns zu neuem Leben gebracht hat. Und wir danken dir, Herr, obwohl dieses Pflänzlein in einer ungünstigen Welt lebt und das Wetter scheint nicht immer günstig zu sein, so schaffst du immer noch Situationen, in welchen unser Leben von dir her gedeihen darf, trotz des schlechten Klimas dieser Welt. Danke, Herr, dass du uns bewahren kannst in einer ungünstigen Welt. Bewahre uns davor, unsere Wurzeln in diese Welt hineingehen zu lassen, als ob hier unsere Ressourcen wären. Hilf uns, Herr, von der Ewigkeit her, von dir her zu leben. Amen.